Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Es geht wieder um das Erbbaurecht. Jetzt sagen wir mal, du hast im Internet eine Wohnung gefunden, günstiger als man es gemeinhin bei dieser Lage und bei der Ausstattung meinen möchte. Der Kaufpreis ist wirklich okay für dich. Wie gehst du vor, wenn du da liest, es steht Erbbaurecht? Also zum einen, du brauchst natürlich für den Kauf die ganz normalen Sachen, die du sonst auch brauchst. Also sagen wir, du machst eine Finanzierung und da brauchst du bestimmte Unterlagen. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, es ist ein grundstücksgleiches Recht. Auch hier gibt es ein Register, das Erbbaurechtsbuch. Und da brauchst du praktisch nicht nur jetzt die üblichen Sachen, also wie immer Teilungserklärung, gezeichneter Teil und schriftlicher Teil, Grundbuchauszug, die Brandversicherung oder die Versicherungsbestätigung, die letzten drei Protokolle von den Eigentümerversammlungen, Beschlusssammlung. Du brauchst die letzten Abrechnungen natürlich, den aktuellen Wirtschaftsplan, also letzten 3 Jahre Abrechnungen. Du brauchst die Übersicht über die Rücklagen, dann die Baubeschreibung. Gerade die Banken, die wollen jetzt immer zurzeit einen bemaßten Grundriss, den Energieausweis sowieso. Dann brauchst du jetzt eben zusätzlich diesen Erbbaurechtsvertrag, in dem alles drinsteht. Dann ist es so, dass, sagen wir mal, jetzt gehen wir mal so, du hast es durchgelesen, es passt alles. Wichtig ist, dass man sich mit dem Erbbaurechtsgeber tatsächlich in Verbindung setzt. Weil oft wollen die einen bestimmten Notar oder die wollen einen bestimmten Passus drin haben. Deswegen sitzen da praktisch 3 Leute, 3 Parteien im Boot. Einmal du, einmal der Verkäufer des Erbbaurechts, also der Wohnungsverkäufer, und eben auch der Erbbaurechtsgeber oder dessen Anwälte. Also ganz wichtig, dass man die mit ins Boot holt. Ja, die müssen zustimmen, weil in der Regel haben die auch ein Vorkaufsrecht. Also ganz wichtig, die mit ins Boot holen. So, dann denkst du dir einen ersten Schritt, ja, das ist alles super, das passt alles. Und ich habe das letzte Mal schon gesagt, auch wenn dir das Grundstück nicht gehört, du bist nicht dagegen gefeit, dass du für das Grundstück bezahlen musst. Also das ganz Normale, die Grundsteuer, die Erschließungskosten, bla bla bla. Aber jetzt eben auch die Grunderwerbsteuer. Du weißt, dass die Grunderwerbsteuer eine einmalige Steuer ist, die beim Kauf von einer Immobilie, aber eben auch beim Erwerb eines Erbbaurechtes anfällt. Und die Finanzämter, die berechnen dann praktisch die Steuer fürs Gebäude und fürs Grundstück und im Falle des Erbbaurechts eben für die Restdauer der Nutzungsüberlassung des Grundstückes. Das heißt, obwohl dir der Boden nicht gehört, musst du diesen kapitalisierten Nutzungsvorteil versteuern. Und im Prinzip der Vorteil, den du hast, das ist die Differenz zwischen dem Bodenreinertragsanteil und der tatsächlichen Erbpacht. Und dadurch ist aber die Steuergrundlage, die Steuerbemessungsgrundlage, die ist niedriger als beim normalen Grundstückskauf. Aber du entkommst dem nicht. Da gibt es auch eine Tabelle, die steht ebenfalls im Internet, das ist ein Gesetz, das ist das Bewertungsgesetz, die Anlage 9a. Da steht der Kapitalwert drin. Und zwar hängt er davon ab, wie lange läuft denn dieser Erbbaurechtsvertrag noch. Du weißt ja, das Maximale ist 99 Jahre, es gibt aber drunter tatsächlich alles. Bei Verlängerungen ist es tatsächlich oft 50 Jahre, aber wie gesagt, schau nach, wie lange läuft es nach. Da ist es eben wichtig, dass man dann kann man sich vorher schon ausrechnen, wie hoch ist die Grunderwerbsteuer. Und zwar nimmt man einfach diesen Erbbauzins, den man bezahlt im Monat, mal 12 Monate natürlich, dann hat man den Jahreszins, dann holt man sich den Vervielfältiger raus für die Laufzeit nach dieser Anlage 9a vom Bewertungsgesetz. Das ist dann eine einfache Rechnung, dann hat man eben diese Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer. Also Beispiel, du zahlst 200 Euro im Monat mal 12 Monate, sind wir bei 2,4 im Jahr. Und dann nimmst du 2400, dann sagen wir, die Restlaufzeit ist hier, schau in der Tabelle nach, bei 25 Jahren, bei 13,783. Das nimmst du mal und das ist dann der Wert des Grundstücks. Also die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer, so muss ich sagen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie schaut es denn dann aus? Wie geht es denn dann weiter mit, wenn du jetzt das später kaufst? Also sagen wir mal, du hast eine Wohnung gekauft nach 22 Jahren oder was fällt es auf? Nach 10 Jahren sagt aber der Erbpachtrechtsgeber, okay, ich verkaufe dir das Grundstück. Wir ziehen uns zurück, ich verkaufe dir das Grundstück. Das passiert immer wieder mal, das passiert öfter als ein Heimfall tatsächlich. Und auch da darf das Finanzamt nicht den vollen Kaufpreis nehmen für dieses Grundstück als Grundlage, sondern immer nur auf Grundlage jetzt von diesem Restwert des Erbbaurechtes. Und da geben wir dann praktisch genauso vor. Dann schaut man eben, wie ist die Restlaufzeit und wieder den Erbbauzins, dann mal 12 Monate und mal die Restlaufzeit. Also das ist einfach wichtig, man muss nie die ganze Grunderwerbsteuer bezahlen. Gut, also jetzt weißt du schon, bei Grunderwerbsteuer musst du zahlen, aber jetzt nicht so hoch. Jetzt geht es um den Erbbauzins. Der Erbbauzins wird natürlich fällig, das lässt sich der bezahlen, der Grundstücksgeber. Und es kommt eben darauf an, wie es vereinbart ist im Vertrag. In der Regel, wenn nichts drin steht mit einer Erhöhung, steht meistens drin, aber manchmal steht es eben nicht drin, dann ist es trotzdem so, dass es erhöht werden kann. Ja, also da gibt es ein gesetzliches Recht, auch da kann man eben nachschauen, dass eine Erhöhung durchaus alle 3 Jahre, die sich orientierend an dem Verbraucherindex, dass diese Erhöhung durchgeführt werden kann. Das heißt, für dich ist schon wichtig, wie hoch ist denn der Erbbauzins? Ich bin der Meinung, dass der unter den Bankzinsen sein muss. Du darfst nicht vergessen, du bezahlst diesen Erbbauzins, solange der Vertrag läuft. Das heißt, läuft der Vertrag noch 80 Jahre, bezahlst du 80 Jahre den Zins. Wenn du jetzt ein Grundstück kaufst, dann bist du nach 30 Jahren, sagen wir mal, fertig. Dann bezahlst du den marktüblichen Zins bei deiner Bank, zahlst eine Tilgung und danach gehört dir das und du bist raus. Dir gehört es, bist fertig. Hier musst du so lange bezahlen, solange die Laufzeit ist. Und es gibt ja eben diese Steigerung, das ist klar. Das heißt, bei dieser Steigerung nach dem Verbraucherindex, diese Wertsicherungsklausel, die meistens drinsteht, die sichert es. Aber wie gesagt, auch wenn es nicht drinsteht, gibt es eine Steigerung. Und wenn es blöd läuft, kann es dir passieren, dass du dann im Alter, wenn du Rente zahlen musst und wenn du nur Rente bekommst, dann zahlst du wirklich einiges, also einen erhöhten Zinssatz und das ist dann einiges im Monat und das tut dir dann richtig weh. Also man muss es sich schon überlegen, was man macht und wie man es macht. Wie sind die Konditionen? Ich persönlich würde nur dann das in Betracht ziehen, wenn das die Hälfte des allgemeinen Zinssatzes bei der Bank ist. Dann ist es für mich was, wo ich sage, okay, gut, damit kann man leben. Bei einer vermieteten Wohnung ist es ein bisschen anders, klar. Deswegen ist es da sehr nett, weil du kannst es ja immer absetzen. Ja? Du brauchst ja auch Kosten zum Absetzen und du kannst die Zinsen da immer ansetzen. Die Gefahr, wie gesagt, bei den selbstbenutzten Immobilien ist, dass die Kosten halt irgendwann auch mal ein bisschen so, ja, ich will jetzt sagen, aus dem Ruder laufen, aber dich vielleicht überfordern könnten. Denn, wir haben das letzte Mal schon besprochen, du bist meistens auch zu einer Sanierung verpflichtet. Also du kannst nicht einfach sagen, ich habe kein Geld und ich repariere das Dach nicht oder die Dämmung der Heizungsrohre, das ist mir egal, das mache ich nicht, ich habe auch kein Geld dafür. Das geht nicht. Du musst es wirklich immer auf dem aktuellen Stand haben. Also der Erbbaurechtsgeber hat da durchaus was mitzureden. Wie ist es jetzt, wenn du einen Bankkredit brauchst? Auch da gibt es ganz klare Vorschriften. Also die Banken mögen das Erbbaurecht nicht so gerne, weil die sagen, mein Gott, das einzig Wertvolle, das wirklich Wertvolle, das ist natürlich das Grundstück. Und das Grundstück kann nicht beliehen werden. Da gibt es jetzt auch verschiedene Möglichkeiten. Meistens steht drin, dass du bis zu 2/3 des Gebäudewertes darfst du dir eine Grundschuld eintragen lassen. 2/3 des Gebäudewertes. Das heißt, du brauchst schon eine Einwertung. Also da kannst du dir das eintragen lassen. Es ist in der Regel immer zustimmungspflichtig. Also auch deswegen musst du dich mit dem Erbbaurechtsgeber ins Benehmen setzen. Und was noch zu beachten ist, du weißt ja mit dem Grundbuch, das hatten wir schon mal in der Folge, mit den Grundschulden, im ersten Rang, und die Banken wollen immer den ersten Rang, im ersten Rang steht halt hier der Erbbaurechtsgeber mit seinen Erbbauzinsen. Die Banken, sie müssen also auf dem zweiten Platz. Dann kommt es eben darauf an, wie hoch sind die Zinsen und so weiter. Aber in der Regel gibt es etwas schlechtere Konditionen von den Banken für so Erbbaurechtsobjekte. Deswegen, ich bin hin und her gerissen. Ich kann es selber nicht genau sagen. Es rentiert sich sicherlich nicht, definitiv nicht bei Objekten mit geringen Grundstückswerten. Es rentiert sich nur dort, wo es hohe Grundstückspreise gibt, weil man sich halt da echt eine Menge spart. Man muss sich genau anschauen, wie hoch sind die Zinsen, die Erbbaurechtszinsen, die man zahlen muss im Monat, im Jahr. Wie lange ist noch die Laufzeit? Weil du kannst dir vorstellen, wenn du dir heute ein Objekt kaufst, das noch 50 Jahre Laufzeit hat, der Vertrag, du verkaufst es nach 25 Jahren und an jemanden, der dann nur noch 25 Jahre Laufzeit hat. Denn das ist das Nächste, die Banken sagen, okay, beziehungsweise nicht nur die Banken, sondern der Erbbaurechtsgeber sagt es, bis zum Ende der Laufzeit muss zwingend der Kredit getilgt sein. Also dann nach 25 Jahren muss dieser Kredit getilgt sein und du hast natürlich immer schlechtere Karten, sage ich mal, deine Immobilie verliert an Wert, auch selbst wenn du sie jetzt immer wieder auf dem Stand hältst. Trotzdem wird die Immobilie jetzt nicht die Wertsteigerung mitmachen wie das Grundstück. Also da gibt es schon Nachteile. Deswegen, man muss sich's wirklich ganz, ganz, ganz genau anschauen. Auf der anderen Seite gibt es auch richtige Schnapper, die man machen kann. Ja? Sagen wir mal, du erwischt vielleicht ein Häuschen, ein altes Häuschen auf einem Grundstück. Und hier geht der Erbbaurechtsvertrag vielleicht noch 5 Jahre oder 6 Jahre oder wie auch immer. Das ist oft bei Erbengemeinschaften auch so, dass die sich nicht kümmern und sagen, okay, das geht nicht mehr lang. Also eigentlich unverkäuflich. Und wenn du dann schlau bist und du setzt dich eben vorher dann mit den Erbbaurechtsgebern, nimmst Kontakt auf und sagst, hey, wie schaut es denn aus da mit einer Verlängerung? Können wir einen neuen Vertrag machen und so weiter? Dann kann es sein, dass du für einen günstigen Preis so ein Erbbaurecht kaufen kannst, das dann tatsächlich wieder, keine Ahnung, 50 Jahre oder länger laufen kann. Das hat auch einen gewissen Charme. Also man kann es nicht verteufeln, man kann ja nicht sagen, das ist ganz Tolle. Tatsache ist, du bekommst die tupfgleiche Miete, wie wenn du die Wohnung ganz normal kaufen würdest. Also du hast keinen Mietabschlag, weil dem Mieter ist es vollkommen gleichgültig, der weiß das auch gar nicht. Das heißt, deine Mietrendite ist höher, aber du hast natürlich Jahr für Jahr eher einen Verlust als eine Wertsteigerung. Deshalb Augen auf, ganz genau hinschauen. Es gibt wirklich Chancen und es gibt Risiken. Man muss es echt anschauen. Und jetzt fällt mir gerade noch was ein. Was ist denn, wenn du das vermietet hast und das Erbbaurecht läuft jetzt noch 10 Jahre und der Mieter ist drin? Du weißt ja, Kauf bricht Miete nicht und das Gleiche ist auch beim Heimfall. Das heißt, wenn jetzt die Immobilie geht zurück, die wird abgelöst mit 2/3 vom Wert, sagen wir mal, das steht so drin, dann kauft der Erbbaurechtgeber praktisch jetzt nicht nur diese Immobilie, sondern er kauft halt auch den Mieter mit. Weil diesen Mieter, den kann er auch nicht so einfach kündigen. Also das kann unter Umständen problematisch sein. Da können sogar Anspruch auf Schadenersatz entstehen, dass die sagen, hey, so war es nicht ausgemacht. Du musst mir eigentlich das unbelastet übergeben. Und unbelastet heißt einfach auch mietfrei. Und das ist so ein bisschen, ja, eine Krux, weil definitiv der Mieter ist geschützt. Und du musst aber das eigentlich leer übergeben. Und dann gibt es halt so eine Diskrepanz und da muss einfach drüber gesprochen werden und da muss eine Regelung gefunden werden. Ich bin gespannt. Also das Thema ist unglaublich spannend tatsächlich, weil es so viele verschiedene Facetten da gibt und so viele verschiedene Verträge und auch die Formulierungen teilweise in einem alten Deutsch geschrieben sind, wo du erstmal durchsteigen musst. Deswegen ist da anwaltliche Begleitung immer ganz gut. Es sind wirklich Chancen und Risiken und du musst jetzt für dich abschätzen, ob es für dich gut ist. Wie gesagt, die Mietrendite ist super in der Regel, weil du weniger Kaufpreis hast. Aber der Kaufpreis muss natürlich auch passen und die Zinshöhe, das sind einfach entscheidende Faktoren. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß, hab eine gute Woche. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören und wenn dir der Beitrag gefallen hat, empfehle uns weiter und gib gerne 5 Sterne. Ich freue mich. Ciao.